Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast und wir machen uns ganz generell sehr viele Gedanken darüber, wie sich Kundenbedürfnisse verändert haben und wie Agenturen darauf mit einem entsprechenden neuen Angebot reagieren bzw. reagieren sollten. Ein Aspekt, der nicht ganz so stark im Fokus steht, ist die Frage, welche Konsequenzen dies für die Struktur einer Agentur hat und welche Konsequenzen das auch für die Art der Zusammenarbeit hat. Und genau darüber wollen wir uns heute unterhalten. Ich rede darüber mit Philipp Brune, der CEO, also Chief Enabling Officer bei Strichpunkt Design in Stuttgart ist. Und das ist eine der marktführenden Agenturen in Deutschland, wenn es um Designfragen geht. Hallo Philipp.
Hallo Heiko.
Philipp, blicken wir doch einfach mal 10 Jahre zurück oder 15, wie du möchtest. Wie hat vor diesem Zeitraum eine gewöhnliche Agentur, es muss jetzt gar keine Designagentur sein, vielleicht können wir es ein bisschen allgemeiner halten, wie hat seinerzeit eine gewöhnliche Agentur gearbeitet? Wie waren die Strukturen?
Also ich glaube, das lässt sich eigentlich relativ schnell auf den Punkt bringen, denn so wie damals auch Agenturen getickt haben, wie Kunden getickt haben, war im Regelfall immer klar, dass es um ein Vermarktungskonzept, um eine Vermarktungskommunikation für ein Produkt, für eine Dienstleistung oder eine Marke gibt. Und dadurch war der Rahmen, was am Ende hinten als Lösung war, rauskommt, eigentlich ziemlich vorgegeben. Es hat halt einen Art Director gebraucht, einen Texter, einen Kreativdirektor und idealerweise noch einen Geschäftsführer, die das sozusagen im Verbund dann auch gelöst haben.
Das war sozusagen, was die Anzahl der unterschiedlichen Disziplinen angeht, oder?
Genau, also sehr reduziert, natürlich auch ein bisschen Design und sehr stark Kommunikation. Und ich muss sagen, weil ich jetzt auch schon ein paar Jahre in Agenturen bin, das alles auch sehr hierarchisch getrieben. Also es gab halt den Agenturinhaber, der klipp und klar gesagt hat, wohin geht die Reise? Und dann durften noch ein paar Leute was dazu sagen oder additiv dazu geben. Aber es war aus meiner Wahrnehmung, ich habe wirklich ein paar Agenturstationen hinter mir, relativ klar auf den Inhaber oder den Geschäftsführer fokussiert, wohin die Reise geht.
Wenn du sagst, hierarchische Strukturen, ich erinnere mich noch an Meetings, wo dann mal der CD, sei jetzt Geschäftsführer oder nicht, eingeflogen kam sozusagen und hat sich das angeschaut, was die Kollegen in der Zwischenzeit gemacht haben. Und dann fand er das entweder gut oder er hat es zerrissen. Und dann konnten die Leute dort nochmal neu anfangen und gegebenenfalls eine Nachtschicht machen. Solche Dinge meinst du sicherlich auch.
Genau, exakt, ja. Weil ich damals auf einem wirklichen Junior-Level war, habe ich damals eigentlich schon gemerkt, dass das nicht funktioniert, denn das ist natürlich eine sehr ego-getriebene Struktur und oft sind ja die Teams viel näher dran, sind viel enger im Austausch mit dem Kunden, haben idealerweise auch seine Bedürfnisse verstanden. Und aus meiner Erfahrung war das ein bisschen die 80er, 90er Jahre Reklamewelt, wo halt der große Agenturpavian reinkam und den Leuten erklärt hat, wie es denn zu laufen hat. Und ich glaube, dass das unter heutigen Gesichtspunkten eigentlich so nicht mehr funktioniert. Denn das, was an Anforderungen kommt, das, was an Lösungsmentalität und Kultur gebraucht wird, da steht eher der Agenturpavian den Dingen im Weg.
Wenn du heute von einem Team sprichst, was dort Entscheidungen trifft, wer ist denn in diesem Team und welche hierarchischen Stufen umfasst es denn?
Also ich glaube, was wir wahrgenommen haben im letzten Jahr oder auch in den letzten Monaten, dass für die Kunden gar nicht mehr klar ist, welche Art von Agenturtyp brauche ich denn? Denn diese Kompetenzen, sei es technologisch, kreativ, strategisch, die verschmilzen eher miteinander. Und ich glaube, wenn man sich so klassische Agenturstrukturen anguckt, da gab es halt die Werbeagentur, die das Produkt promotet hat. Es gab die Promotion-Agentur, die es beim Vertrieb unterstützt hat. Und dann noch ein bisschen Internetsagentur und keine Ahnung was. Und das sind ja sehr klassische, fast also mit Beginn dieser Marketing-Denke aufgebaute Strukturen, die wir in Teilen heute noch haben. Und wir stellen fest, dass wenn ein Briefing bei uns ankommt, ist oft auch noch, also das ist, ich wüsste auch teilweise spontan gar nicht, welcher Agenturtyp denn dafür der richtige ist. Denn die Anforderungen, die da drin stecken, sind einfach sehr komplex, auch sehr vielschichtig. Und ich glaube auch nicht, dass es diese eine Agentur gibt, die versucht, alles zu können. Denn das geht dann, glaube ich, meistens in die Hose. Also es sind UX-Designer, Developer, Texter, Konzeptioner. Und das muss ich auch sagen, das sieht eigentlich in jedem unserer Projekte auch inzwischen anders aus. Da gibt es auch nicht mehr so diese eine Formel. Und ich glaube, der zweite Punkt, der, glaube ich, auch noch wichtig ist, wir haben sehr wenig Hierarchie bei uns. Also so wie ich das noch kenne von früher, dass es halt dann den Kreativdirektor gab und den Beraterchef. Und man hat sich immer gefragt, was machen die eigentlich, außer in Termin mit drin zu sitzen. Wir versuchen, Teams immer so aufzubauen, dass alle, die in dem Team sind, auch Verantwortung übernehmen und Entscheidungen auch weitgehend selber treffen können.
Wenn du sagst, dass die Leute oder dass das Team heute näher am Kunden ist, das will ich ja überhaupt nicht bestreiten, aber dann muss ich ja da auch durchaus Leute haben, und das war die Frage nach der Hierarchie, die eine gewisse Erfahrung haben und die auch bestimmte Dinge freigeben können. Weil ein Junior, der vielleicht ein halbes Jahr dabei ist, der mag irgendwie hip sein und der mag irgendwie zeitgeistig unterwegs sein, aber der kann vielleicht dann doch bestimmte Dinge nicht überschauen. Deswegen nochmal die Frage mal nach der Hierarchie.
Es ist teilweise interessant für uns auch zu sehen, wenn es so Spin-offs gibt oder Labs, die gegründet werden. Das sind da ja Leute in Entscheiderpositionen, die sehr jung sind und aus meiner Wahrnehmung auch sehr wenig Führungserfahrung haben. Aber wenn jemand auf einem mittelgroßen Account Verantwortung haben soll, also den Kunden wirklich zu verstehen, ihn zu entwickeln, dann braucht er mindestens 4 bis 5 Jahre Berufserfahrung und auch Projekterfahrung, um so ein Ding entsprechend auch aufzusetzen.
Was kann der dann, was darf der dann?
Also wir haben natürlich immer noch ein Vier-Augen-Prinzip. Also wenn größere Angebote zum Beispiel rausgehen, dann gibt es immer noch mal jemand, der da drüber schaut. Aber am Ende hat der Account-Lead die finanzielle, inhaltliche und kreative Verantwortung für diesen Kunden. Und die hat er auch. Und er meldet sich, wenn was außer Kontrolle gerät oder was besonders gut läuft. Aber das ist uns in der Kultur, die wir haben, sehr, sehr wichtig, dass Leute zu uns kommen, die auch Verantwortung annehmen wollen, aber auch mit den Folgen aus Verantwortung auch umgehen können. Und das fand ich in Teilen, also in dieser großen Agilisierungswelle, so ein bisschen einen großen Widerspruch, dass junge, aufkommende Generation Y-Leute gekommen sind, ja, ich will unbedingt Verantwortung haben, aber als es auch darum ging, die Verantwortung auch wirklich anzunehmen und mit den Konsequenzen auch umzugehen, da hat es dann teilweise ein bisschen gehakelt. Also für uns ist das immer so ein bisschen eine Mischung aus beidem. Also ich muss Verantwortung übernehmen wollen, aber auch mit den Konsequenzen im Guten wie im Schlechten halt auch umgehen.
Was heißt das denn im Guten und im Schlechten? Also im Guten ist es klar, wenn alles gut geht, dann bekommt man mehr Erfahrung und bekommt irgendwie vielleicht auch noch Verantwortung für einen größeren Etat. Das ist ja die leichte Geschichte. Aber schwieriger wird es ja, wenn Dinge nicht funktionieren. Und bei so einer Struktur, die du eben genannt hast, ist ja erstmal, die Vorteile sind klar, aber die Nachteile sind auch klar. Es kann einfach auch mal nach hinten losgehen.
Genau. Und ich sag mal, es gibt wahrscheinlich so zwei Hauptpunkte, die regelmäßig zu oder wahrscheinlich häufiger zu Stress führen. Das eine ist erstmal eine inhaltliche und Beziehungsebene. Also das heißt, ich kann mit dem Kunden vielleicht nicht, ich habe kein Vertrauen zu ihm oder vielleicht sagt er auch nicht alles, was er denkt. Also wenn diese Beziehungsfähigkeit nicht gegeben ist, da ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass das der oder diejenige früh erkennt und dann eben mit uns versucht, zusammen eine Lösung dafür zu entwickeln, wie wir das verändern. Und das Zweite, das ist natürlich sehr stark kreativ und finanziell getrieben, wenn ein Plan oder eine Vision, die man für eine Marke gemeinsam entwickelt hat, wenn die plötzlich anfängt, nicht zu greifen und man hat vielleicht auch Erwartungen dran gehängt, sowohl kreativ wie finanziell, und die kommen dann nicht. Und ich glaube, was Verantwortung für uns bedeutet, heißt auch Kritikfähigkeit. Also es ist ja niemand auf der Welt, der alles besser weiß. Aber ich finde super wichtig, kann man eigentlich aus frühen Kinderjahren lernen, wenn man halt in Anführungszeichen Scheiße gebaut hat, dann auch zu kommen und zu sagen, pass mal auf, ich habe das gerade nicht mehr im Griff, ich brauche dort eure Unterstützung. Und das heißt für mich Verantwortung übernehmen. Also erkennen, was auf dem Spielfeld los ist, mit dem Kunden zusammen, aber auch aktiv reagieren, wenn was nicht mehr im Blick ist oder nicht mehr im Griff ist, und sich dann zusammen eine Lösung zu entwickeln. Und ich glaube, diese Kritikfähigkeit, die ist deswegen auch super wichtig, gerade weil die Lösungen, an die wir arbeiten komplexer und auch vielschichtiger werden. Das heißt, es gibt gar nicht mehr so diese eine Standardvorgehensweise, mit der man den oder diesen Konflikt löst, sondern ich glaube, es geht vielmehr darum zu gucken, genau hinzuschauen, viel Empathie mitzubringen und auch eine taktisch-strategische Intelligenz, Empathie zu kombinieren, sagen, wie lösen wir dieses Problem jetzt dann? Aber die Kritikfähigkeit ist Grundvoraussetzung, um sich auf so eine Führungsrolle überhaupt hinzuzubewegen.
Ich habe noch zwei weitere Punkte, an denen so eine Beziehung sozusagen scheitern kann. Erstes Beispiel, was passiert denn, wenn der Ansprechpartner der Agentur zwar gut, super gut mit dem Ansprechpartner des Kunden zurechtkommt, es dann aber innerhalb des Kunden politische Spiele gibt?
Da habe ich jetzt leider auch keine generelle Antwort darauf. Ich kann nur so ein paar Erfahrungen teilen, mit denen wir, glaube ich, das bisher ganz gut gelöst haben. Also ich glaube, das Erste ist immer offenes Visier und das Gespräch suchen und erstmal so den Herd des Konfliktes versuchen zu identifizieren. Und wir hatten auch schon Eskalationen, die mit dem Telefonat nicht zu klären waren. Also meine ganz persönliche Erfahrung ist, geht nicht immer zeitlich, manchmal auch nicht räumlich, aber ich denke, nach Corona wird ein bisschen besser funktionieren, dass wir teilweise kurze Spaziergänge mit Kunden machen. Weil der Besprechungsraum mit zwei Fronten neigt immer ein bisschen dazu, dass es dann auch so ein bisschen konfrontativ wird. Aber womit wir super Erfahrungen gemacht haben, einen 20-minütigen Spaziergang durch den Innenhof des Konzerns oder wo auch immer, um des Pudels Kern eigentlich zu begreifen. Denn dieses Nebeneinander herlaufen führt auch dazu, dass daraus idealerweise also ein Commitment wird. Und je nachdem, wo der Konfliktherd gelagert ist, ob es beim Entscheider selber oder bei seinem direkten Vorgesetzten oder einem konkurrierenden Kollegen, das muss man immer erstmal identifizieren, was denn da eigentlich das Problem ist. Aber je nach Eskalationsgrad haben wir mit so gemeinsamen Walks 10 oder 15 Minuten eigentlich sehr, sehr gute Erfahrungen, weil man weiß danach klarer, was denn der Gegenüber eigentlich will und warum er vielleicht in gewissen Situationen so oder so reagiert.
Finde ich toll. Sind die Leute denn zu solchen Spaziergängen auch bereit oder wollen die das manchmal auch nicht?
Also ich würde mal sagen 50-50. Also wir arbeiten ja für einige mittelständische Unternehmen und auch für Konzerne. Früher ist man mit Konzernleuten eher essen gegangen. Meine Erfahrung ist, dass die, wenn es zeitlich zu vereinbaren ist, für so ein Gespräch immer offen sind. Ich würde mal sagen, so die Quote liegt bei 50-50. 50% wollen sich die Zeit nehmen, sind auch gesprächsbereit und die anderen eher nicht. Und wenn ich es statistisch auswerten müsste, würde ich auch sagen, dass die Konflikte, die wir nach einem kurzen Walk zusammen also ausdiskutiert haben, danach auch wirklich gelöst waren. Also in einem Großteil der Fälle. Ich glaube, man muss immer aufpassen, das ist auch so ein bisschen ein Punkt. Die Leute haben teilweise halt auch riesen Druck. Sie haben verschiedene Erwartungen, die sie im Konzern erfüllen müssen, haben verschiedene Stakeholder, auch durch sich in bewegende Organisationsstrukturen schon auch viel Pressure. Und das hilft manchmal wirklich, die gegenüberliegende Seite zu verstehen, was denn das eigentliche Anliegen gerade ist oder was denn der Druck ist, der er oder sie in der aktuellen Situation aushalten muss.
Das Zweite, was ich noch habe, kommt ja auch manchmal vor, dass der Kundenberater, die Kundenberaterin, wer auch immer, Fehler macht, schlicht und greifend, und eine Deadline vergisst. Oder da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Wie gehst du denn damit um?
Ein großer Schnitzer, der eine Deadline zufolge hat oder wenn wir teilweise auch an großen Digitalentwicklungen beteiligt sind oder teilweise auch dafür ganzheitlich verantwortlich, wo auch Termine dranhängen, dann ist natürlich alles, was vergessen ist oder versäumt würde, erstmal riesig und ärgerlich und auch wirklich schmerzhaft. Da hängen natürlich auch wirklich Termine dran. Und ich glaube, das wird trotz aller Agilisierung und wir werden alle locker und noch digitaler, wird sich nichts daran ändern. Wenn die Präzision und die Verbindlichkeit im Kern fehlt, dann wirst du auch in Zukunft nicht erfolgreich Projekte aufsetzen können. Also sowas muss Konsequenzen haben, jetzt nicht im Sinn von Rüffel und Strafe, aber dem Team muss klar gespiegelt werden, Leute, ihr habt da echt eine Deadline verpennt und das ist extrem ärgerlich. Das ist das eine. Also offen mit Fehlern umgehen, aber auch Kritik aushalten müssen, wenn im Team was versäumt wurde. Aber das andere, was ich noch viel wichtiger finde, ist dann gegenüber dem Kunden wirklich offen und transparent zu sein. Also nicht schönreden oder sagen, wir brauchen noch einen halben Tag, aber brauchen eigentlich drei, sondern wenn ein Eskalationspunkt erreicht ist, dann wirklich transparent und offen mit dem Kunden auch drüber zu sprechen. Und idealerweise auf ein Level hochskaliert. Also da muss jemand bei uns aus einem der Units oder aus den Studios dann eben auch den Hörern die Hand nehmen und dem Kunden das so transparent wie möglich auch vermitteln, dass er auch in der Lage ist, mit dieser Situation richtig umzugehen und jeden Tag ein neues Versprechen zu bekommen, was die Agentur nicht einhalten kann.
Die alten Strukturen, die man in Agenturen so kennt, haben sich ja daraus ergeben, dass sie die Struktur und auch die hierarchische Struktur des Kunden gespiegelt haben. Wenn du heute von anderen Agenturstrukturen sprichst, so wie du sie eben kurz dargestellt hast, hat das auch zur Folge, dass sich zwischenzeitlich die Strukturen beim Kunden verändert haben?
Ja, also zumindest ist da aktuell also einiges in Bewegung. Und ich will mal so ein ganz plastisches und auch einfaches Beispiel geben. Also wenn Unternehmen jetzt anfangen, so das Thema Customer Centricity oder User Journey stärker in den Mittelpunkt zu rücken, also am Beispiel von Automobilmarken, dann hat es natürlich im Kundenerlebnis sehr verschiedene Schnittmengen. Also das heißt, ich habe plötzlich mit Leuten zu tun, die kommen aus dem Retail, ich habe mit Kommunikationsmaßnahmen zu tun, die kommen aus dem klassischen Marketing, ich steige ins Fahrzeug ein und habe vielleicht ein Designerlebnis, was eher von den Fahrzeugentwicklern kommt. Und das ist, glaube ich, also in unserer Wahrnehmung gerade auch der größte Stress, den vor allem auch deutsche Unternehmen haben, denn wenn ich wirklich Customer Centricity oder in einer guten User Journey denken will, dann funktioniert das nur, wenn die Organisationsstruktur dahinter auch das überhaupt abbilden kann und nicht in Silos denkt. Und das haben auch viele Projekte, also international am Laufen, auch in China für den chinesischen Markt auch Marken entwickelt. Und das sehe ich wirklich so ein bisschen sehr kritisch an dieser deutschen Kultur, die sehr stark so in Silos denkt und Wettbewerb zwischen den Abteilungen. Und auch ein bisschen eine kulturelle Frage. Also bin ich in der Lage, mich zu bonden mit einem anderen Department, um sozusagen das Nutzer- oder Kundenerlebnis aufs nächste Level zu heben? Oder denke ich nur in meiner alten Silostruktur? Also ich glaube, das ist, glaube ich, eine generelle Herausforderung, die große Konzerne in Deutschland noch absolut vor sich haben, diese Customer Centricity wirklich im Organisationsdesign nach innen auch so aufzubauen, dass sie tatsächlich auch gelebt und an konkreten Ergebnissen auch messbar wird.
Jetzt muss ich nämlich nicht nur Datensilos einreißen, was schon irgendwie schwierig genug ist, sondern jetzt muss ich auch noch strukturelle Hierarchien einreißen. Und die PR-Frau oder der Verkaufsförderungsmensch kann nicht mehr ganz alleine über Dinge entscheiden. Wie ärgerlich.
Genau. Ich möchte es auch nicht immer wieder strapazieren, weil diese US-Marken da einfach extrem viel richtig machen. Aber ich möchte einfach ein kleines Beispiel aus einer ganz persönlichen Nutzererfahrung erzählen. Also ich bin Audible-Kunde, habe gekündigt und nach 3 Monaten habe ich gedacht, war ein bisschen doof, ich würde dieses Abo gerne wiederbeleben. Dann rufe ich auf der Hotline an und sage, hey, ich würde gerne wieder Kunde werden, nur mein Guthaben, was ich damals noch hatte von 7 Punkten, ist jetzt weg. Gibt es eine Möglichkeit, das wiederzukriegen? Und dann hat die Dame kurz nachgedacht, musste kurz jemanden fragen und sagt dann, Herr Brune, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, Ihre Guthaben sind mit sofortiger Wirkung wieder reaktiviert. Ich glaube, dass das im Grunde genommen in dieser Customer Journey ein ganz vorgefertigter Prozess war, um diese Kundenbegeisterung, weil es gibt da nicht so viele Gründe, warum Kunden bei Audible anrufen. Wahrscheinlich gibt es 2 oder 3 verschiedene Cases. Aber die haben sich genau überlegt, was macht den Kunden, der gekündigt hat, denn eigentlich glücklich? Nämlich, dass er seine Guthaben wieder zurückbekommt. Und wenn man sich die Frage mal stellt in eine deutsche Unternehmung rein, also zum Beispiel, ich möchte ein Bahnticket wieder stornieren oder jetzt aktuell bei der Lufthansa, was da los ist, da merkt man, dass das dahinterliegende Organisationsdesign nicht in der Lage ist, diese Kundenbegeisterung auszulösen, weil nicht im Vorfeld definiert wurde, dass der Kunde eigentlich im Zweifel glücklich gemacht werden muss und nicht das Silo, was dahinter eine Partition dieses Problems bearbeitet. Um auf die Eingangsfrage nochmal einzugehen, was wir feststellen, ist, dass vor allem sehr innovative mittelständische Unternehmen, wie wir finden, sehr zukunftsweisend aufgestellt sind, wenn sie eben nicht in einem klassischen Marketing-Department verortet sind und ein bisschen PR-Abteilung und wer macht hier eigentlich die Promo und die Messen, sondern die, was wir so wahrnehmen, die fangen sich immer stärker interdisziplinär aufzustellen, versuchen das dann auch über eine neue Org-Struktur dann entsprechend aufzusetzen. Konzerne tun sich in unserer Wahrnehmung ein bisschen schwerer, weil es natürlich um Macht, Titelchen, Pöstchen und keine Ahnung was alles geht. So was gibt man ja nicht gerne auf im Sinne einer Customer Satisfaction. Aber da sind in unserer Wahrnehmung die Mittelstände oft weiter als über Jahrzehnte hinweg gewachsene Großkonzerne.
Vielen Dank für das Gespräch und das war schon ein sehr schönes Schlusswort. Da fällt mir gar nicht mehr viel ein. Vielen Dank für deine Zeit und deine Einblicke.
Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.